Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wenn ihr einen Ausblick haben wollt, dann kommt es ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. In Berlin könnt ihr immerhin auf den Alex steigen. In Köln hier können wir auf den Kölner Dom. Im Süden Deutschlands könnt ihr zum Beispiel in die Alpen fahren. Kein so richtig guter Ort für Ausblick ist allerdings Bielefeld. Obwohl die Stadt, das muss man fairerweise sagen, auch Hügel hat. Also Bielefeld liegt so ein bisschen am Hang. Und die Sparrenburg hat zumindest eine tolle Aussicht über die Stadt. Jost, wie häufig bist du als Kind auf die Sparrenburg geklettert?
Gar nicht so oft, muss ich gestehen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Bielefeld.
Wo denn?
Aus Borgholzhausen. Und der Name sagt ja schon, da gibt es Berg oder Burg, Holz und Häuser. Und das heißt, ich bin natürlich dann auf unsere Burg hochgestiegen, die Ravensburg.
Bist du geklettert als Kind?
Ich bin geklettert als Kind. Ich habe mit 12 angefangen. Ich habe die Kletter-AG bei mir an der Schule gewählt damals.
Und das heißt, geklettert seid ihr draußen, drinnen?
Drinnen. Ich bin quasi so die neue Generation. Ich bin am Plastik groß geworden. Ich bin da in Indoor geklettert, habe da alles gelernt und irgendwann viel später erst an den echten Fels gekommen.
Jost Kobusch gehört zu den erfolgreichsten und auch den extremsten Bergsteigern, die wir in Deutschland haben. Der klettert ohne Sauerstoff und allein. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Und das hier, was ihr jetzt hört, ist nicht The Wire, sondern Jost am Berg unter einer Lawine am Tag, als in Nepal tausende Menschen ihr Leben verloren haben und auch Jost damit rechnen musste, seins zu verlieren.
Fuck.
Deutschlandfunk Nova.
Jost Kobusch ist zu Gast. Jost, du kletterst allein häufig, du kletterst damit auch relativ extrem und du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen, wie jeder Gast.
Ich darf mir was wünschen.
Du darfst dir was wünschen.
Das ist ja das Wichtigste, oder? Ja,
absolut. Wir haben uns drei großartige Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen darfst, wenn du sie denn machen wollen würdest.
Okay, und was ist, wenn ich keine von diesen Aktivitäten machen
dann wir uns
wollen
was anderes, würde? Dann müssen wir uns was anderes überlegen.
Ja, ich hoffe, du hast es Gutes parat.
Ja, ich habe es zum Glück nicht selbst ausgedacht. Hier steht, hallo und bergfrei. Du siehst, wir passen schon die Begrüßung. Sagt man bergfrei am Berg?
Bergfrei habe ich noch nie gehört. Okay. Aber finde ich auf jeden Fall irgendwie cooler als bergheil.
Sagt ihr bergheil?
Ich sag's nicht, aber man hört's häufig.
Okay. Hier kommen zumindest drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Jost Kobusch. Erstens, Ausflug in den Kletterpark in Bielefeld.
Ja, war ich schon ein paar Mal tatsächlich. Ich habe auch mal als Trainer in einem Hochseilgarten gearbeitet, als ich noch ein bisschen jünger war. Ja, keine Ahnung. Finde ich jetzt relativ standardmäßig, so ein bisschen wie so ein Sonntagsnachmittagsspaziergang.
Das heißt aber, Kletterpark für dich überhaupt noch reizvoll oder ist es wirklich langweilig mittlerweile?
Dadurch, dass ich tatsächlich auch da drin gearbeitet habe, ist es so ein bisschen wie Spazierengehen. Also es hat irgendwie auch...
Reizt eigentlich nicht mehr.
Reizt mich gar nicht mehr.
Zweite Möglichkeit wäre Free-Solo-Klettertour. Ohne alles, auch ohne Seil.
Das hört sich doch wunderbar an. Ja, ich brauche das Dritte gar nicht mehr hören.
Machst du das tatsächlich auch ohne Sicherung?
Das teilweise? Mache ich auch, ja.
An welchen Bergen oder Wänden tust du das?
Also ich mache das natürlich hauptsächlich an so leichten Felswänden. Ich meine, man fängt früh damit an, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Seil irgendwo festhängen möchte oder so und das ist eine leichte Kletterroute und man will eigentlich in die Schwere oder so. Oder will irgendwas für Anfänger einhängen, dann klettert man halt mal ohne Sicherung da hoch. Und das ist dann halt auch, wie soll ich sagen, es hat sich ein bisschen gesteigert und ich habe dann auch schon mal irgendwie ein Solo an einem hohen 6000er gemacht oder so.
Wie lange ist dieser Solo-Teil dann? Also wie lange hängst du ohne Sicherung in irgendeiner Wand oder am Berg?
Also jetzt zum Beispiel bei der Amadablam in Nepal, das musst du dir so ein bisschen vorstellen wie das Matterhorn Nepals, da waren das 3 Tage. Aber ich schlafe natürlich auch. Das heißt, man baut zwischendurch irgendwie ein Zelt auf. Und da hat man natürlich irgendwie einen Platz, auf dem man auch stehen kann und sich ausruhen kann. Da sind immer Ruhepunkte dazwischen.
Das heißt, du musst aber die Konzentration unheimlich hochhalten die ganze Zeit über, weil ja jeder Griff Murks sein kann im Zweifelsfall.
Absolut. Aber wie soll ich sagen, diese unterbewusste Angst davor abzustürzen, die du ja gar nicht spürst in dem Moment, weil du dich so konzentrierst, die zwingt dich aber auch dazu, dich so zu konzentrieren.
Merkst du irgendwann nach einer gewissen Zeit, dass die Konzentration oder die Aufmerksamkeit runtergeht? Also sowas wie 2-3 Stunden kriegst du das gut hin und dann merkst du, oh, jetzt muss ich wirklich auch eine Pause machen, weil ich es nicht aufrechterhalten kann? Oder bist du so im Flow, dass du es lange hältst?
Ich halte es unglaublich lange. Ich bin super im Flow. Das Problem ist, ab dem Punkt, wo ich vielleicht mehr als 24 Stunden unterwegs bin und dann einfach auch müde werde, also schläfrig werde tatsächlich und dann kann es halt auch zu Sekundenschlaf kommen. Das ist halt schon kritisch.
Dritte Möglichkeit wäre, einen Monat gar nicht klettern.
Ja, guck, ich wusste gleich, das Dritte brauchten wir nicht mehr hören. Also.
Keine Alternative? Ohne Klettern geht's nicht?
Oh, ich muss irgendwas tun. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nichts mache, dann... Also, vielleicht würde ich es einen Monat ohne Klettern durchhalten, aber dann müsste irgendwas anderes her, auch was Sportliches. irgendwie, keine Ahnung, Laufen oder Mountainbiken oder so.
Machst du anderen Sport?
Ich mache auch andere Sportarten, aber die sind natürlich auch hauptsächlich Training fürs Bergsteigen und Klettern.
Das heißt, von den dreien wäre es die Free-Solo-Klettertour.
Absolut.
Jost Kobusch heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Wenn man am Mount Everest von einer Lawine begraben wird, dann hört sich das so an. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen lustig, weil man es nicht versteht, und dann kippt es aber ganz schön schnell.
The ground is shaking. Shit. Oh, oh. No. Fuck. 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 Fuck.
So, jetzt hört man den Schnee schon langsam kommen. Jost, das war im Basecamp im April 2015, als in Nepal dieses große Erdbeben auch war. Das heißt, du hast auch einen Moment gebraucht, das ist ein YouTube-Video, was du selbst gedreht hast, du hast einen Moment auch gebraucht, um zu verstehen, dass das Erdbeben einen Schneetsunami letztendlich auslöst.
Ja, quasi eine Staublawine, die da auf uns zugerast ist. Erstmal muss ich gestehen, fand ich es eigentlich super aufregend. Ich meine, ich war noch nie in einem Erdbeben, ne? Warst du schon mal in einem Erdbeben?
Nee, noch nie. Mm-mm.
Also sprich, ich sitze da im Küchen, also am Tisch im Basecamp, und der wackelt auf einmal und dann sagt einer Erdbeben, und dann ich so, wow, okay, es ist ein Erdbeben. Habe ich mein iPhone rausgeholt und dachte,
film mich
cool,
mal.
Ich bin in einem Erdbeben. Ich war noch nie in einem Erdbeben, das wackelt richtig stark. Das ist wie, als wenn du auf so einem Segelboot im Wellengang bist. Und wir haben uns da irgendwie alle gefreut, so cool, ja. Und haben gar nicht die Gefahr realisiert. Das musst du dir auch so vorstellen, dass du in diesem Basecamp ja wie zu Hause bist. Du bist da ja wirklich wochenlang. Du klebst deine Fotos auf die Zeltinnenwand da, und zu Hause fühlst du dich sicher, ne?
Mhm. Und dann habt ihr aber gemerkt, als sozusagen diese Wand auf euch runterkam, dann habt ihr gemerkt, dass es einfach auch nicht so lustig ist.
Naja, irgendwann habe ich dann halt gesehen, dass da Leute vor mir weglaufen, direkt vor mir davonlaufen, habe mich umgedreht und habe gesehen, dass eine gigantische weiße Wolke, die auf uns zurast, mit irgendeiner unrealistischen Geschwindigkeit. Ich konnte jetzt nicht sagen, ob sie sich wirklich schnell bewegt oder langsam. Und es war so groß, dass ich halt auch irgendwie nicht die Ausmaße davon erfassen konnte, so als wenn man nicht die Ränder sehen könnte.
Wie lange hat die Lawine gedauert, die über euch gegangen ist? Das ist jetzt keine gewesen im Sinne von komplett unter euch Schnee begraben, sondern man sieht dann auf dem Video, dass wenn die so einmal durch ist, das sind so 2-2,5 Minuten, dass sozusagen über allem eine, sagen wir mal, dünne Schneedecke irgendwie liegt von ein paar Zentimetern. Das heißt, es ist in ein paar Minuten vor euch vorbei gewesen.
Mhm. Das Ganze war eher eine Staublawine. Du musst dir vorstellen, das Erdbeben hat bei einem benachbarten 7000er gigantische Eismassen losgerüttelt, wie so ein Gletscher, der da quasi den Berg runtergekracht ist. Ich würde jetzt mal spekulieren, hunderttausende Tonnen Eis, die dann einen Kilometer vertikal runtergefallen sind und explodiert sind. Und diese Explosion hat diese Staublawine, diese Druckwelle ausgelöst, die sich mit einer rasenden Geschwindigkeit ausgebreitet hat. Und die hat uns getroffen. Und das war eher so, als würden dir diese feinen Partikel aus Eis in Mund und Nase eindringen, dir den Atem rauben. Und es war halt eine richtig fette Druckwelle. Die war so stark, dass auch ein paar hundert Meter vor uns halt Menschen und Zelte, Ausrüstung, Gasflaschen, alles Mögliche durch die Luft gewirbelt wurden.
Euch ist aber nichts passiert.
Nee, uns ist zum Glück nichts passiert.
Angst in so einem Moment?
Absolut, ich hatte schon Angst. Aber wie soll ich sagen, die Angst war vielleicht eher das erste Gefühl, und irgendwann war ich mir sicher, ich würde sterben, und dann war die Angst weg und dann dachte ich, okay, ist halt so.
Hat sich danach was für dich verändert?
Dadurch, dass ich so davon überzeugt war, dass ich sterben würde, weil auch einfach, ich meine, das ist eine Situation, die ist total, die hat total viele unbekannte Faktoren, du weißt gar nicht, was überhaupt los ist. Dadurch, dass ich wirklich davon überzeugt war, dass ich sterben würde, wäre das nachher wie so eine Wiedergeburt für mich. Ich meine, objektiv gesehen war es vielleicht eine der weniger gefährlichen Situationen, die mir in den Bergen passiert sind, aber letztendlich eine Nahtoderfahrung für mich, das, was du selbst denkst. Wenn du selbst davon überzeugt bist, dass du sterben wirst, dann ist es eine Nahtoderfahrung. Und das Ganze hat mit mir einfach das gemacht, dass ich mein Leben danach oder alles, was danach war, wie so ein Bonus gesehen habe. Und ich konnte vielleicht zum ersten Mal so ganz objektiv auf mein Leben schauen und schauen, was will ich eigentlich wirklich?
Was willst du wirklich?
Damals wollte ich Medizin studieren nach der Expedition.
Ernsthaft?
Ja, ohne Witz. Ich wollte Medizin studieren. Ich hatte mir das alles so ausgemalt. Dann spezialisiere ich mich auf Alpinmedizin und so und mache so Bergrettung und alles. Aber letztendlich wollte ich eigentlich nur in die Berge und dachte, du könntest es nicht anders machen, ne? Und ich hatte ein Abitur, was mir halt auch mein Medizinstudium ermöglicht hat. Ich habe einen Studienplatz in Bonn bekommen und eigentlich wollte ich diesen Studienplatz gar nicht. Eigentlich wollte ich in die Berge und nach dem Erlebnis habe ich mir gesagt, hey, weißt du was, vergiss das Medizinstudium, du gehst in die Berge. Und das war halt auch irgendwie ein Wendepunkt in meinem Leben.
Obwohl dir in so einem Moment ja richtig bewusst geworden ist, dass es gerade in den Bergen ja eben auch extrem gefährlich sein kann. Also es hätte ja so ein Ereignis auch auslösen können zu sagen, hey, das habe ich jetzt überstanden, die Erfahrung brauche ich nicht wieder, ich gehe nicht mehr in die Berge.
Ja klar, aber letztendlich ist es wichtig, dass man all das, was einem passiert, auch immer irgendwie positiv sieht. Wenn alles, was dir passiert, irgendwie einen negativen Beigeschmack bei dir hinterlässt, dann hemmt dich das unglaublich, auch diese Dinge zu tun. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich bin fast draufgegangen, was jetzt alles passieren kann, wenn ich das nächste Mal losziehe und so, dann wäre ich die ganze Zeit irgendwie defensiv unterwegs. Ich wäre defensiv auch am Berg steigen und dadurch hätte ich nicht mehr so viel Energie bereit, um auch zu reagieren, um auch aktiv mich aus Situationen herauszumanövrieren. Ich meine, ich bin früher schon in vielen Situationen gelandet, vielleicht auch dadurch, dass ich irgendwie Projekte gemacht habe, die vielleicht damals zu schwer für mich waren, als ich jung war.
Du bist heute 24.
Ich,
ne?
Bin 24.
Ja. Damals, als du jung warst, hast du noch Projekte gemacht, genau.
Na, aber was ich damit sagen möchte, ist, ich dachte halt, es geht irgendwie und ich hatte eine super positive Einstellung und das hat auch viel ausgemacht und das hat nachher auch irgendwie mir geholfen, da wieder heile rauszukommen. Und letztendlich ist diese Nahtoderfahrung für mich ein unglaublich positives Erlebnis, was mich halt auch irgendwie geformt hat.
Planst du seitdem anders? Also, dass du dich auf mehr Eventualitäten vorbereitest?
Ich sag mal so, das war ja irgendwas ganz Unvorhersehbares. Das ist noch nie passiert. Es hat noch nie irgendwie so eine Lawine das Everest Base Camp getroffen. Es gibt einfach Sachen, die kann man nicht planen oder kalkulieren. Die sind irgendwie da, dieses gewisse Restrisiko. Aber letztendlich ist das ja auch irgendwie das Abenteuer. Ich meine, wenn ich wüsste, dass gar nichts passieren kann, dann ist es so, als würde ich irgendwie eine Treppe da hochsteigen.
Und eben nicht gefährlich.
Ja, aber ich suche ja jetzt nicht prinzipiell die Gefahr, sondern die Gefahr macht das Ganze irgendwie so wild und natürlich und gibt dem Ganzen irgendwie auch dieses Lebensgefühl, dieses Intensive daran. Natürlich denkt man immer, hey, es wird nicht mich treffen, es wird schon gut gehen. Und natürlich versucht man auch immer durch Planung all diese Risiken so gut wie möglich zu minimieren. Aber gleichzeitig machen die auch irgendwie diese Atmosphäre da aus.
Im Juni 2016 hat Jost Kobusch dann was geschafft, was vor ihm keiner geschafft hat. Und da gucken wir gleich drauf.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jost Kobusch ist zu Gast. Du hast im vergangenen Jahr, im Mai 2016, einen der, so steht es zumindest, der schwersten Berge der Welt bestiegen, die relativ selten bestiegen werden. Denn sagt ihr die Annapurna eigentlich?
Die Annapurna.
Weil? Warum ist es weiblich?
Das ist weiblich. Ich komme da jetzt wahrscheinlich durcheinander, aber ich glaube, dass es so ein bisschen sowas wie die Göttin der Fruchtbarkeit übersetzt heißt.
Okay.
Quasi als Wasserspender, als Lebensspender.
Ist 8091 Meter hoch, also 8,1. Du bist ohne Sauerstoff, ohne Sherpa rauf, warst 23 Jahre alt. Wie war das Gefühl auf dem Gipfel?
Puh, irgendwie war das natürlich ein Kindheitstraum von mir, auf so einem 8000er zu steigen. Und
erste 8000er?
Das war der erste. Und also normalerweise wird es eigentlich überschätzt, dieses Gipfelgefühl. Man verbringt ja gar nicht so viel Zeit. Du bist da irgendwie eine Minute oben, schießt ein Bild und dann machst du, dass du runterkommst. Für mich war das aber irgendwie auch so ein euphorisches Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen wie auf Drogen gefühlt, so ein bisschen es war halt auch wirklich super kalt und es waren schlechte Bedingungen und so, aber ich hatte irgendwie so ein Grinsen auf dem Gesicht und ich dachte so, ja geil. Cool, dass es geklappt hat, weil ich bis zum letzten Moment halt auch einfach nicht dran geglaubt habe, dass es klappen würde. Ich meine, die Annapurna ist ein super Hardcore-Berg. Die Bedingungen waren nicht gut gewesen. Ich hatte schon nachts im Aufstieg überlegt, umzudrehen.
Wann bist du los? Um wie viel Uhr?
Super kalt. Ich bin abends so ungefähr um 10 Uhr abends losgegangen.
Mhm. Um dann bei Sonnenaufgang oben zu sein?
Um quasi vor der Mittagszeit oben zu sein.
Okay, das heißt, das ist ein Aufstieg von nochmal 10 oder 11 Stunden?
Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Mein Zeitgefühl ist da total verschwommen. Das Problem ist, du musst da so eine Traverse gehen. Mhm. Das ist irgendwie mehr als ein Kilometer, den du traversierst auf knapp unter 8000 Meter Höhe. Das ist relativ weit und es zieht sich halt. Und die Expeditionen das Jahr davor waren alle nicht erfolgreich. Und da habe ich natürlich auch gedacht, hey, weißt du was, Jost, du gehst so weit, wie es geht. Du kannst einfach jederzeit umdrehen und der Gipfel ist ein Bonus. Und das hat mich auch einfach so mental so befreit und das Ganze so locker gemacht, dass ich es auch nachher irgendwie in Anführungszeichen locker auf den Gipfel geschafft habe.
Hast du an irgendeinem Punkt überlegt, umzudrehen?
Ja, und zwar in der Nacht, ungefähr irgendwie um Mitternacht, ein bisschen nach Mitternacht. Da war es einfach super kalt, es war sehr windig. Du musst dir vorstellen, die Annapurna wird sehr früh in der Saison bestiegen, viel früher als die anderen 8000er, damit es kälter ist. Weil wenn es zu warm wird, zu viele Lawinen und zu viel Eisschlag auf dich runterkrachen. Ich meine, Todesrate irgendwas bei 33%. Das ist schon eine krasse Nummer. Dementsprechend versucht man das so zu minimieren. Aber das macht es natürlich auch vom Wetter her nicht gerade besser. Und ich hatte einen Daunenanzug an, ich hatte Wärmepads darunter. Aber ich habe so gefroren, dass ich dachte, hey, wenn es in einer Stunde nicht besser wird, drehst du um. Und diese eine Stunde, die hat gereicht, dass ich quasi weitergegangen bin und dann irgendwann ging die Sonne auf sehr früh und ich habe die Strahlen gesehen und ich wusste, bald wird es wärmer und dann habe ich durchgehalten. Und
sag mal eine Temperatur, wie kalt ist es?
Boah, schwer einzuschätzen. Es ist theoretisch gesehen gar nicht mal so kalt. Ich glaube, dass der Wetterbericht irgendwas von minus 25 und 40 Kilometer Wind gesagt hat. Zwischendurch waren bestimmt Böen von 60 Kilometer dabei, aber gleichzeitig ist natürlich auch kein Sauerstoff da und durch diesen Sauerstoffmangel wird dir auch sehr viel kälter vom Körper her. Und ich meine, du siehst mich hier, ich bin eher so ein Spargeltarzan.
Sieht eher nach Ausdauersportler aus, ja.
Ich habe da sehr wenig zu schleppen zum Glück, aber auch sehr wenig Schutz, ne?
Ja. Das stimmt. Ja. Und dann war das Wetter oben wie? Also hast du zumindest dann den Genuss des Ausblicks gehabt oder war es dann in Wolken?
Pass auf.
Mach ich.
Kurz bevor ich oben war, perfekter Ausblick. Gerade als ich oben bin, boom, ziehen die Wolken rein, kein Ausblick. Und dann auch noch Schwierigkeiten im Abstieg, dass ich mich fast verlaufen. Oh, das war nochmal Drama. Also,
warum verlaufen?
Verlaufen, weil es war windig und ich war ohne Sauerstoff unterwegs. Es waren insgesamt 3 Leute ohne Sauerstoff unterwegs. Ich war einer von denen. Die waren irgendwie alle verstreut. Stell dir vor, es gibt nur einen Gipfeltag und alle Bergsteiger, irgendwie 23 Leute. Im Vergleich zum Everest, da sind insgesamt vielleicht 1000 Leute im Basecamp, waren wir irgendwie 50 Leute im Basecamp. Die versuchen alle an diesem Tag hochzukommen. Die Sauerstoff benutzt haben, sind natürlich schneller und sind eher da gewesen. Und jetzt bin ich irgendwie hinten dran mit noch 2 anderen, die ohne Sauerstoff unterwegs sind, die da auch irgendwie gleichzeitig unterwegs sind. Und auf einmal ziehen die Wolken rein und alle Spuren von den vorherigen Teams sind weg durch den Wind. Und dann stehst du da. Und das ist da oben nicht so ein spitzer, eindeutiger Gipfel. Das ist ein bisschen weitergezogen. Und man hat da 2 so Rinnen, die runtergehen. Problem? Eine ist die falsche.
Weil die führt dann irgendwo anders hin.
Die führt dann an so eine Klippe, glaube ich. Irgendwie, die führt dann auf jeden Fall nicht so, ist nicht sehr zielführend. Und
Aber man muss doch wissen, ob die rechte oder die linke Rinne die ist, die ich brauche.
Wusste ich, also man wusste gar nicht auch, wo diese Rinne anfängt. Das war wie so ein V, was sich spaltet. Aber ist das jetzt schon, spaltet sich das hier oder ist da noch was anderes? Letztendlich habe ich mich dann eher links gehalten und bin einem Bergsteiger hinterhergestiegen, den aber, wie sich nachher herausgestellt hat, nur ich gesehen habe. Also das war irgendwie eine Halluzination oder so.
Schön.
Egal, es hat geklappt, es war aber ein bisschen seltsam.
Wie lange planst du die Tour jetzt auf die Annapurna zum Beispiel?
Die Annapurna-Geschichte war absolut spontan. Also du musst dir vorstellen, ich habe da auch gar nicht trainiert, speziell für die Annapurna oder irgendwas. Es war so, ich habe mein normales Training gemacht, das heißt eine Ausdauereinheit, am nächsten Tag eine Klettereinheit, wieder Ausdauer im Wechsel. Und dann kriege ich einen Anruf und das hieß so, hey Just, magst du mit auf die Annapurna kommen? Also mein Hauptsponsor Black Yak kommt aus Südkorea und die haben ein Team aus Südkorea, was gehen würde und es hätte sich angeboten. Und ich habe dann halt gesagt, hey Leute, ihr wisst schon, ne, dass es der gefährlichste Berg in Anführungszeichen der Erde ist. Und dann haben die gesagt, oh nee, das wussten wir nicht, ne? Wir schauen nochmal nach. Und dann haben die mich zurückgerufen und gesagt, nee, Just, wir wollen nicht, dass du gehst, es ist uns zu gefährlich.
Aber da war die Idee sozusagen in dir schon geboren.
Ja, ja, und dann habe ich aber, ich hatte schon mal mit den Gedanken gespielt und dann war da irgendwie auf einmal die Möglichkeit und so. Und dann habe ich aber gesagt, hey Leute, ich möchte aber unbedingt und so. Und dann haben die diskutiert und dann haben sie gesagt, ja, Just, du kannst gehen, wir haben uns überlegt, du kannst gehen. Aber jetzt sind ja eh nur noch 2 Wochen, bis du laut deinem Plan los wolltest. Oh, jetzt ist ja schon zu spät, tut uns leid. So, und dann habe ich gesagt, kein Problem. Ne?
Ich flieg morgen.
Ich habe alles organisiert. Zack. Und dann ging's los. 2 Wochen später bin ich im Flieger gesessen und nach Nepal.
Was ist der Grund, warum der Berg so als der gefährlichste gilt?
Ich denke einfach, weil die Route unglaublich hässlich ist. Du steigst da irgendwas hoch, was du mit normalem, gesundem Menschenverstand nicht wirklich erklimmen würdest.
Inwiefern?
das ist so ein Trümmerfeld aus so überhängenden Eisblöcken und Seracs und mit so einer Rinne, wo irgendwie im halbstündlichen Takt Lawinen runtergehen. Das ist absolut gruselig und da waren auch einige Veteranen. Also eigentlich war ich der Einzige im Basecamp, der noch nie einen 8000er bestiegen hat. Das ist nicht so wie am Everest, dass da irgendwie, ich sag mal, Frischlinge hinkommen und sich irgendwas beweisen wollen, sondern da sind nur Pros gewesen und ich war quasi der Frischling. Und dann ist da dieser türkische, sehr erfahrene Höhenbergsteiger Tunç Findik irgendwie schon 10 8000er bestiegen oder mehr. Ich glaube 12. Und er sagt mir so, Just, warum musst du hier hochsteigen? Das macht nur Sinn, die Annapurna zu besteigen, wenn du alle 8000er besteigen möchtest. So. Und der Typ hat nachher auch eiskalt, der hat sich die Route angeschaut und hat gesagt, ne, das Risiko ist mir zu hoch. Und 3 Tage später ist er mit dem Helikopter ausgeflogen.
Okay.
Und wenn solche alten Hasen da ausfliegen, da läuft es dir natürlich schon ein bisschen kalt den Rücken runter.
Aber warum machst du es dann trotzdem? Also warum gehst du trotzdem? Weil du es dir beweisen willst?
Ich glaube, was mich da einfach unglaublich befreit hat, war dieses, weißt du was, du gehst einfach so weit, wie du es für sicher und richtig hältst. Und dann kannst du jederzeit umdrehen.
Aber vielleicht irrst du dich. Du bist allein, du hast möglicherweise Halluzinationen. Vielleicht schätzt du die Situation einfach falsch ein.
Jein. Also es sind natürlich noch andere Leute da. Es sind ja auch diese anderen Leute, die auf den Berg steigen wollen und die steigen am Berg auf und ab. Und ich kann ja auch sehr gut mich quasi unten an die Route hinsetzen und mir die anschauen und ich kann es einigermaßen beurteilen. Und ich habe das für mich auch einfach mental in so Streckenabschnitte eingeteilt und ich wusste, Abschnitt hier, da musst du schnell sein, dann ist das Risiko vertretbar. Und der Rest, da ist es ziemlich safe und hier wieder kurz schnell und dann, dadurch konnte ich das Risiko sehr gut minimieren und alleine bin ich sehr flexibel und bin auch von niemandem abhängig.
Gab es eine gefährliche Situation beim Aufstieg?
Es gab einige gefährliche Situationen. Einmal ist über mir, wie soll ich sagen, das könnte man fast wie so eine Explosion beschreiben, über mir das Eis explodiert und da sind mehrere Kubikmeter Eis auf mich zugestürzt in so kuhgroßen Blöcken und ich bin dann wie im Film hinter so einem kleinen Felsvorsprung gesprungen und links und rechts sind diese Blöcken an mir vorbeigerast.
Was machst du nach so einer Besteigung, um, keine Ahnung, auch wieder Konzentration und Abspannung abzubauen?
Also nachher muss man erstmal so ein bisschen das Ganze verdauen. Ob Erfolg oder Niederlage ist egal. Du musst es irgendwie ein bisschen sacken lassen und auch verarbeiten. Und dadurch, dass es so eine sehr intensive Zeit ist, die du da verbringst, hast du auch sehr viele Eindrücke, die dann irgendwie nachhallen.
Just Kobusch war im Mai 2016 auf der Annapurna. Dein erster 8000er ohne Sauerstoff, ohne Hilfe, ganz allein. Und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Just Kobusch ist zu Gast. Warum kletterst du allein?
Puh, ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, würde ich sagen. Also ich komme aus dem flachen Norden, Bielefeld, ne, ist ja jetzt ja nicht gerade für irgendwelche hohen Berge bekannt.
Geht so Ostwestfalen, ja.
Also Sportklettern war gut, da habe ich viel Anschluss gefunden, habe ich coole Seilpartner gehabt und da habe ich auch Leute gehabt, die mich ein bisschen an die Hand genommen haben, so Mentoren, die gesagt haben, hey, du kannst es so machen und hier und da. Und sobald es dann irgendwie Richtung Alpina ging, dann war es eher so, nee, Alpin ist nicht so meins und nee und hier und da habe ich nicht so viel gefunden und dann habe ich einfach mal ein paar Projekte alleine gemacht, auch einfach, weil ich keinen Seilpartner gefunden habe.
Fehlt dir das heute manchmal, das Team, oder bist du jetzt so auf allein getrimmt, dass du es auch gar nicht mehr anders haben willst?
Ich glaube, ich habe dann auch schnell die Vorzüge von diesem Alleinsein kennengelernt.
Sind welche?
Naja, du bist einfach total flexibel. Du musst dich nach niemandem richten, der irgendwie Zeit hat, der das passende Budget hat, der vielleicht auch noch das gleiche Projekt machen möchte wie du.
Ja, aber es gibt vielleicht Menschen, die Kontakte mitbringen zu anderen Sponsoren, die im Zweifel zweimal das Zelt für euch zwei tragen. Also Gewicht ist aufteilbar, hat ja auch Vorteile.
Ja gut, ich meine, das liegt mir auch nicht, irgendwie Gewicht aufteilen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie ist es ein bisschen leichter. Es ist jetzt vielleicht nicht direkt Schummeln, aber ich mag es gern schwer, ne? Und alleine schwerer, also.
Ist das so?
Die Herausforderung ist größer und dadurch ist irgendwie auch so ein bisschen,
Du kannst es doch mit keinem teilen. Also wenn man zu zweit hinterher oder zu dritt auf dem Gipfel steht und sagt, wir haben das gemeinschaftlich geschafft, das ist für dich, also alleine oben stehen ist besser.
Ich finde es cooler, weil es einfach schwieriger ist. Es ist einfach irgendwie eine größere Herausforderung. Und alleine diese Sache allein zu tun, ist ja in sich schon eine größere Herausforderung. Mental, physisch, das ist ja irgendwo eine Challenge, die ich vielleicht auch suche. Ich glaube, dass ich so jemand bin, der irgendwie so sich diese Herausforderungen sucht und dass diese Ziele mich auch irgendwie leiten, dass ich irgendwie auch in meinem Leben so einen Leitfaden suche, der mir einen Sinn gibt. Und das sind diese Projekte, die ich da tue.
Das heißt, darum geht es auch, dich selbst, ja, der Herausforderung zu stellen. Das ist die Hauptmotivation.
Ja, und natürlich als Nebenprodukt auch mich dadurch irgendwie zu entwickeln und so ein bisschen einen Blick auf mich selbst zu erlangen und so ein bisschen, ich sag mal, das als eine Form von Meditation zu nutzen.
Was lernst du denn über dich am Berg? Also was erfährst du da, was du sonst vielleicht nicht erfahren könntest?
Ich denke, da geht es sehr viel um so fundamentale Fragen. Wir haben über die Lawine gesprochen. Mhm. In Extremsituationen, da hast du auf einmal einen ganz anderen Zugang zu vielen Sachen, die du im Alltag einfach nicht hörst. Sei es, weil einfach dein Handy die ganze Zeit an ist, Internet, Fernsehen, total viele Umwelteinflüsse, Ablenkungen, die du halt in der Stille nicht hast und dann verstärkt durch intensive Situationen auf einmal irgendwelche Sachen hervorkommen, zu denen du vielleicht sonst keinen Zugang hast.
Hast du was für dich, was vorher, wo du keinen Zugang zu hattest und jetzt einen Zugang zu hast? Also gibt es das bei dir?
Ja, ich denke schon. Ich denke, dass ich irgendwie viel auch versucht habe zu verstehen, wie ich irgendwie selbst so ein bisschen als Mensch funktioniere. So, ich denke, dass ich da irgendwie immer so nach so essentiellen Fragen gesucht habe. Sowas eigentlich, wer bin ich zum Beispiel? Hm. Ich meine, so eine Frage, die Antwort darauf, die wird irgendwie jeden Tag irgendwie ein bisschen anders sein. Aber in diesen Momenten war das für mich irgendwie auch das Spannende, so ein bisschen mich selber kennenzulernen und vielleicht irgendwie nach konkreten Fragen. Ich meine, es gibt auch irgendwelche Sachen in meinem Privatleben oder so, die ich aus irgendwelchen Gründen so mache, wie ich sie mache, aber vielleicht auch einfach nicht weiß, warum es so ist und so ein bisschen nach diesen Gründen suche. Also, was weiß ich, seien es irgendwie Beziehungen zum Beispiel. Ich glaube, dass sich da viele Sachen auch in meinem Bergsteigen widerspiegeln.
Jetzt könntest du ja auch alleine von mir aus in die Sahara fahren oder irgendwo in die Wüste und da campen, was vielleicht eine Spur weniger gefährlich wäre, aber diese Einsamkeit und die Stille dir trotzdem liefern würde. Was geht es beim Berg noch mehr ums Extreme dann?
Es geht halt auch um diese Herausforderung, ne? Um dieses Ziel, diesen Punkt. Und dieses Ziel siehst du die ganze Zeit und du arbeitest darauf hin. Und es ist ein Prozess, da anzukommen. Ich glaube, dass so eine Sahara-Geschichte mich einfach nicht reizen würde, weil es nicht...
Zu leicht ist?
Nee, irgendwie... Das klingt jetzt irgendwie falsch, wenn ich sage, nicht messbar. Es ist einfach nicht definiert, weißt du? Es ist bei einem Gipfel, da ist der Gipfel. So weißt du genau, welcher Punkt es ist. Bei einer Sahara gibt es diesen Punkt nicht. Mhm.
Aber Scheitern ist trotzdem okay, wenn du dir was vornimmst und du entscheidest innerhalb eines Projektes, ich muss jetzt umdrehen, Gipfel ist diesmal nicht. Das ist trotzdem okay oder fühlt sich das dann besonders schlimm an?
Ich wollte gerade sagen, was ist denn Scheitern überhaupt? Ich wollte gerade sagen, durch so Sachen wie das Bergsteigen habe ich zum Beispiel auch viel fürs normale Leben gelernt. Zum Beispiel, dass es eigentlich sowas wie Scheitern gar nicht gibt. Weil wenn ich jetzt diesen Berg versuche und ich komme nicht auf den Gipfel an, ne, dann bin ich vielleicht nicht auf den Gipfel angekommen, aber ich habe ungefähr, ich sag mal, herausgefunden, welche Wege nicht funktionieren und weiß wahrscheinlich jetzt schon 60% von der Route. Und wenn ich das nächste Mal komme, dann bin ich schon 10 Schritte weiter und es ist viel leichter, das Ziel zu erreichen. Und letztendlich kann ich das Ziel ja auch später erreichen. Es muss ja nicht immer heute sein. Wie so viele gerne sagen, dieser Berg läuft nicht davon und so ist es mit vielen Sachen im Leben, die laufen nicht davon und besser man versucht's und fällt auf die Schnauze und lernt daraus viel und es läuft beim zweiten Mal besser, als dass man es gar nicht erst versucht.
Hast du sowas wie einen Abschiedsbrief für Freunde und Familie?
Ich habe eine Art Testament. Ich habe so eine Patientenverfügung und da habe ich einfach ein Testament und so eine Vorsorgevollmacht und alles mit reingebaut. Aber da ist gar nicht so ein wirklich Abschiedsbrief drin, da ist eher so ein bisschen so...
Orga sortiert.
Ja, so ein bisschen so, wie ich mir die Beerdigung vorstelle und so. Ich glaube, dass so ein Abschiedsbrief gar nicht so förderlich ist. Das ist so ein bisschen so...
Du hältst den Tod dann schon für möglich?
Nee, einfach so, du bist unterwegs, irgendwas läuft schief und du denkst so, okay, ich habe eh einen Abschiedsbrief geschrieben, so, ne, aber wenn es jetzt nicht klappt, ne, dann ist der da. Hm. Wenn du den nicht hast, denkst du, ich muss es schaffen, ne, ich kann die nicht einfach so ohne diesen Abschiedsbrief oder ohne diese letzten Worte oder so, ich muss es auch für diese Menschen da tun. Wenn du quasi dran glaubst, dass wenn du abstürzt, dass da irgendwie ein weißes Licht kommt und du ins Nirvana aufsteigst oder so, dann gibst du nicht alles. Und du musst alles geben, um dann halt in diesen Krisensituationen auch wieder heile da rauszukommen. Und du musst es wirklich wollen.
Was sagen denn deine Family oder vielleicht auch Freunde zu dem, was du machst? Man kann nachlesen, du hast zum Beispiel 5 Geschwister.
Fünf Schwestern,
genau. Drillinge und Zwillinge habe ich gelesen.
Drillinge und Zwillinge, ja.
Ja, genau. Also was sagt Family oder was sagen enge Freunde dazu, dass der Jost jetzt mal sagt, komm, ich mach mal hier den nächsten 8000er, ich geh allein. Die werden doch Sorgen haben.
Ich denke schon. Ich denke schon. Ich, ich
kriege
das
nicht?
Meistens nicht so mit. Ich glaube, am Anfang haben die sich alle nicht so viel Sorgen gemacht, weil ich auch wenig drüber gesprochen habe und die konnten sich nicht so wirklich was drunter vorstellen. Ich meine, die sind alle nicht am Bergsteigen. Ich habe jetzt ein paar von denen angesteckt und habe die mal mit in die Berge genommen. Keine Ahnung, ich mache mir da gar nicht so viel drüber einen Kopf, was die sich für Sorgen machen oder so. Also letztendlich spielt es auch keine Rolle für mich.
Es würde dich nicht beeinflussen, wenn jetzt Freunde, enge Freunde oder Familie sagen würden, bitte, Jost, lass das.
Ich glaube, das würde mich umso mehr anspornen, das zu machen. Vielleicht, keine Ahnung, ich glaube, letztendlich möchte ich das ja unbedingt machen und
vielleicht würden sie deshalb auch nicht sagen, lass es, weil sie dir nicht das wegnehmen wollen oder
so. Ich glaube, ich war ein schwieriges Kind so. Also ich glaube, ich habe dann eher so, wenn es hieß, so mach das nicht, dann habe ich es natürlich gemacht, ne, weißt du.
Nee, dann sollten sie das auf keinen Fall sagen. Was für eine Rolle spielt so ein Ereignis wie der Unfall von Uli Steck? Also erfahrener Schweizer Bergführer, der lange gelaufen ist, der im Trainingslager war auf einer nicht schwierigen Route. Und dann war das jetzt im Frühjahr dieses Jahres, ist er, glaube ich, ums Leben gekommen. Also ist das was, wo die Bergsteigerszene nochmal tief einatmet und sagt, wenn es einen Typen wie den Uli Steck erwischt, dann müssen wir uns doch nochmal Gedanken machen? Oder sagt er einfach, hey, das ist Risiko, es kann jeden treffen?
Also als ich von seinem Unfall da, habe ich erstmal seriöse Quellen überprüft, um zu schauen, dass es kein Scherz ist. Mhm. Und als ich wusste, dass es kein Scherz ist, da ließ es mir erstmal so eiskalt den Rücken runter. Irgendwie war das ein Gefühl, so eine Art Schockmoment, dass ich dachte so, wow, ich meine, der Uli, der hat ja nun viel, viel mehr Erfahrung als ich und ist ein um Welten besserer Bergsteiger gewesen als ich. Wenn dem sowas passieren kann, dann kann das ja auch mir passieren und vielleicht ist in diesem Augenblick mir auch einfach klar geworden, was für Risiken ich da teilweise eingegangen bin früher, die ich da aber auch in meinem, ich sag mal, jugendlichen Leichtsinn ausgeblendet habe und verdrängt habe. Ich denke, dass das schon irgendwie so ein Weckruf an mich war, dass das halt heißt, ey, du musst mehr aufpassen oder du musst generell aufpassen und diese Weckrufe brauchst du auch einfach immer mal wieder, dass es heißt, hey, aufpassen. Erfahrung ist das Gefährlichste, was dir passieren kann.
Weil du dann dich zu sicher fühlst.
Genau, dann fühlst du dich irgendwann safe und dann machst du Blödsinn. Am besten, du versetzt dich in die Lage von einem totalen Anfänger und schaust dir dein Projekt mal an und überlegst, wie willst du das als totaler Anfänger machen und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
Jost Kobusch, dann gucken wir gleich einmal auf die Pläne, die du jetzt gerade hast, was das nächste Projekt ist. Heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jost Kobusch ist zu Gast. Jost, jetzt ist gerade, wir zeichnen das Gespräch Ende Juli auf. Wir senden das wahrscheinlich im August. Da bist du unterwegs. Was hast du als nächstes vor?
Also bis jetzt ist es noch so ein bisschen secret. Aber
hier ist eine gute Möglichkeit, wir sind unter uns.
Wenn ihr das hört, dann bin ich eh schon in den Bergen. Also letztendlich geht es darum, einen der höchsten unbestiegenen Berge dieser Erde zu besteigen.
Ist welcher?
Das ist der Nangpai Gosum 2. Das ist der vierthöchste unbestiegene Berg der Erde.
Sag uns drei Sätze dazu. Ist wo, ist wie hoch und warum machst du es?
Ist im Himalaya an der nepalesisch-chinesischen Grenze. 7300 ungefähr. Es gibt mehrere Angaben von der Höhe. Ja, ist.
Warum unbestiegen? Warum ist der so schwer?
Ist schon eine Challenge, ne? Der ist halt von 2 7000ern umgeben, links und rechts. Und man müsste entweder über diesen 7000er erstmal rübersteigen und dann da drauf oder durch die steile Südwand. Und meine Idee ist quasi, diese steile Südwand anzuschauen und quasi da solo eine Route zu etablieren.
Was heißt steile Südwand? Also über was für eine Strecke, Wand reden wir da?
Wir reden da jetzt so über Pi mal Daumen vielleicht 2000 Meter Wand.
Okay, und wie planst du, die zu erklimmen?
Puh, also die ersten paar hundert Meter sind relativ leichtes Terrain und dann kommt eine technische Sektion, die ich mir erstmal anschauen muss. Ich muss mir erstmal anschauen,
was heißt technische Sektion?
Technisch heißt, da ist Fels und Eis kombiniert und je nachdem, es ist eine Südwand, wie stark die Sonne scheint, ist da weniger Eis.
Das heißt, du kannst oder zum Beispiel mehr. Nicht mit Sicherungssystemen ins Eis reingehen, weil einfach es nicht hält im Zweifelsfall.
Genau, auch nicht auf dem Eis klettern. Und vielleicht ist das Gestein darunter ja nicht sehr stabil. Dadurch, dass da manchmal Eis ist und manchmal nicht, wirkt da vielleicht eine sehr große Sprengkraft und zerkleinert das Gestein. Und es könnte vielleicht ein Schuttbruchhaufen sein, durch den ich da hoch muss, was total unsafe wäre. Ich werde mir das Ganze anschauen und werde da, wie soll ich sagen, einige Abseilpunkte drin installieren, an denen ich nachher abseilen kann. Und werde versuchen, vielleicht 1, 2 Fixseile zu installieren, für den Fall, dass das Wetter schlecht ist, damit ich schnell wieder runterkomme. Und dann werde ich versuchen, solo diese Wand zu durchsteigen, auf den Gipfel zu kommen und wieder durch die Wand runter.
Gibt es einen Plan, von dem du sagst, also von Einstieg Wand bis Gipfel werden es wahrscheinlich 2 oder 3 Tagesetappen sein? Oder ist das einfach so schwer abschätzbar, dass du sagst, hey, ich muss einen Rucksack mitnehmen, der im Zweifelsfall für eine Woche auch Verpflegung bereithält und muss dann in der Wand gucken, wie es läuft?
Also die Ungewissheit ist halt immer das Wetter. Ne? Besser ist, man hat da irgendwie Reserve. Ich könnte in einem der Camps in der Wand vielleicht auch noch 1 oder 2 Tage warten, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt. Aber letztendlich ist es natürlich immer so pack light, ne? Also so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Und dann sollten es von Einstieg der Wand bis oben ungefähr 3 Tage sein. Aber je nachdem, ich kann dir jetzt gar nichts sagen. Ich habe nur Fotos gesehen und Google Earth. Also wenn das sehr technisch ist, kann das auch länger dauern, ne?
Wie weit sind diejenigen bislang gekommen, die es schon versucht haben? Die wird es ja geben, vermutlich.
Der höchste Punkt ist jetzt ungefähr auf 6.650 Meter.
Ah, das heißt, es geht um die letzten 400-500 Meter.
Und die sahen meines Erachtens nach relativ easy aus. Also das sah gut machbar aus. Der Teil, der schon gemacht wurde, der sah mir relativ hardcore aus und da habe ich auch einen Respekt vor.
Weißt du, warum die auf 6.6 gekommen sind, nicht den Gipfel erklommen haben? Weil das wäre ja nochmal eine Information, die vielleicht spannend für dich
das
ist.
Das weiß ich auch. Ich habe mit denen gesprochen. Es ist so, dass bei der ersten Expedition, das war das Team, vor 2 Jahren, da war zu viel Sonne da und es war kein Eis da. Und die haben gesagt, nee, wir steigen gar nicht erst ein. Das sieht nicht gut aus. Sind also gar nicht erst eingestiegen, was ja nicht gerade jetzt motivierend ist für mich.
Geht so.
Und beim letzten Jahr war es so, dass sie diese technische Passage geklettert waren und mir erzählt haben, dass die Bedingungen super schlecht waren, super wenig Eis und alles. Und dann wurde einer von den Leuten von einem Stein am Arm getroffen und hat ein dickes Hämatom bekommen. Und die haben entschieden abzusteigen und haben den Berg dann hinter sich gelassen.
Gibt es sowas wie, keine Ahnung, eine Chancenabwägung, dass du glaubst, eine realistische Chance, den Gipfel zu sehen, liegt bei 10%, 20%?
Ich würde schon sagen, du hast einen relativ guten Riecher. Die realistische Chance, den Gipfel zu erreichen, die ist nicht so hoch. Aber ich kann es dir jetzt nicht in Prozent sagen oder irgendwas. Ich würd sagen, das ist vielleicht würde ich sogar sagen, dass es eine 50-50-Chance ist. Also der Berg ist nicht so hoch, er ist halt nur 7,3. Das heißt, das Wetter muss nicht so spitzenperfekt sein. Ich habe sehr gute Ausrüstung, ich habe sehr gute Textilien dabei. Ich habe halt auch Prototypen dabei, die Black Yak extra für mich angefertigt hat, die halt auch für diese extremen Situationen geeignet sind. Und die helfen mir halt auch dabei, dass ich vielleicht bei nicht optimalen Wetterbedingungen mit ein bisschen mehr Sicherheitspuffer mich bewegen kann. Gleichzeitig steht dagegen, dass es natürlich sehr technisch ist und ich eine gewisse Zeit brauche in der Wand und ich dafür auch ein Wetterfenster brauche, was dann dementsprechend...
Da reichen nicht nur 30 Minuten.
Im Zweifelsfall sagst du dir, okay, und bevor ich jetzt umdrehe, dann versuche ich noch diesen berühmten einen weiteren Haken irgendwo reinzuschlagen und meistens bist du dann, machst du noch einen und dann bist du am Gipfel, weißt du?
Wenn ihr das hört, wird Jost möglicherweise im Berg sein. Wir werden dich mit Fragen löchern, wenn du wieder da bist und gucken, ob es geklappt hat.
Ja, wunderbar. Ich freue mich schon.
Jost Kobusch, heute Abend zu Gast, eine Stunde Talk, Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Viel Spaß am Berg.
Danke dir.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de, deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr die Podcasts herbekommt. Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.